HR1, der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend. Der Machtpoker um das Amt des Bundespräsidenten hat diese Woche die Schlagzeilen beherrscht und wir sind mit Informationen darüber zugeschüttet worden. Dabei ging ein bisschen unter, was mindestens so wichtig war. Am Mittwoch hat in Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht das Abhören von Privaträumen für verfassungswidrig erklärt. Und das war nun wirklich ein bedeutsames Urteil.
Es war eine große Stunde des Bundesverfassungsgerichts, denn hier ist ein rechtsstaatlicher Pflock eingeschlagen worden, der dem Weg in den Überwachungsstaat doch Einhalt gebietet.
Bündiger als Gunter Wittmeier von der Bundesanwaltskammer kann man es nicht sagen. Das Problem ist nur, auch die Verfassungsrichter können den Informationsjunkie-Staat nicht heilen. Der Staat ist nämlich süchtig nach Information. Er ist süchtig nach Wissen über uns Bürger. Wissen ist seine Droge und von der kann er nicht lassen. Das ist heute unser Thema, unsere These in HR1 der Tag. Wie alle Drogenabhängigen redet sich auch der Staat seine Informationssucht schön. Mehr Sicherheit, Kampf gegen Kriminalität, gegen Terrorismus. Es gibt ja so viele gute Gründe, uns auszuleuchten.
Wer sich zum Beispiel auf der Konstabler Wache in Frankfurt, am Busbahnhof in Hofheim, auf dem Bahnhofsvorplatz in Fulda, auf dem Marktplatz in Gießen oder an bestimmten Plätzen in Kassel oder Darmstadt bewegt, muss damit rechnen, dass ihn kaum sichtbare Beobachter begleiten. Hessens Innenminister Volker Bouffier ist ein streitbarer Befürworter der Videoüberwachung. Seitdem in Hessen die CDU regiert, wurden die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen. An 8 Brennpunkten sind solche Anlagen installiert. In ihrem Erfahrungsbericht in der hessischen Polizeirundschau bleiben die Polizeipraktiker vorsichtig. Die Zahlen geben weder den Beweis für einen deutlichen Rückgang der Kriminalität ab, wie die Befürworter ihn versprechen, noch einen Beleg für die These von der Verdrängung der Kriminalität an andere Schauplätze, wie ihn Kritiker postulieren. Immerhin, Videoüberwachung ist populär und führt zu einem höheren Sicherheitsgefühl. Die Zahl der elektronischen Augen steigt in diesem Land. Auch die Zahl der Telefonüberwachungen steigt ständig. Nach einem Bericht des Justizministers kletterte die Zahl der Verfahren von 285 im Jahr 1996 auf 531 im Jahr 2002. Die Zahl der von Telefonlauschangriffen Betroffenen wuchs im selben Zeitraum sogar von 537 auf 1394. Zwar seien die aufgezeichneten Gespräche in der Regel nicht als unmittelbare Beweismittel einsetzbar, so heißt es im Bericht. Sie würden jedoch häufig als mittelbarer Ansatz für weitere zielführende Sekundärermittlungen genutzt. Der Erkenntniswert sei jedenfalls hoch und im Vergleich zur rasanten Entwicklung des Telekommunikationsmarktes sprechen die Zahlen eher für einen Rückgang an Überwachungsdichte, so bilanziert das hessische Justizministerium. Im Referentenentwurf für die Neufassung des hessischen Polizeigesetzes sind neue Instrumente der Kontrolle und Überwachung vorgesehen. In begründeten Fällen soll die Polizei das Recht erhalten, bei Mobilfunkbetreibern eine Fülle von Daten abzurufen. Aus solchen Daten lassen sich im Einzelfall sogar Bewegungsprofile von Verdächtigen rekonstruieren. Ebenso soll die gesetzliche Grundlage für die automatische Registrierung von Autokennzeichen geschaffen werden. Die Polizei erhofft sich vom automatischen Abgleich von Kennzeichen mit Fahndungslisten, von dem Abgleich mit der Liste gestohlener Kennzeichen oder verschollener Kraftfahrzeuge Fahndungserfolge. Auch hier die theoretische Chance, Bewegungsprofile zu erstellen. Die Polizei soll außerdem ermächtigt werden, bei gewichtigen Straftaten DNA-Analysen aufzunehmen. Der große Lauschangriff indes ist im Polizeirecht nur bei Gefahr für Leib und Leben zulässig. Dann darf die Polizei auch Wohnungen observieren und abhören. Während sich an diesem Punkt sicher keine Konsequenzen aus dem Verfassungsgerichtsurteil ergeben, bei den übrigen gesetzlichen Neuerungen dürften Datenschützer und Parlamentarier nach dem neuerlichen Richterspruch aus Karlsruhe noch einmal genauer hinsehen.
Informationen von Christoph Schmidt-Lunau. Das sind Beispiele aus Hessen, aber das ist in jedem anderen Bundesland auch so. Abgehört werden weltweit übrigens nicht nur mutmaßliche Schwerverbrecher. Selbst eine so honorige Persönlichkeit wie der UN-Generalsekretär ist vor Lauschangriffen nicht sicher. Ausgerechnet der Geheimdienst Ihrer Majestät, stellte Kofi Annan nach, wo der doch zu den Guten gehört. Na, Da hat sich Premierminister Blair vielleicht gewundert.
I'm not going to comment on the work our security services do. No Prime Minister has done that. I'm not going to comment on it. Do not take that as an indication that the allegations that were made by Claire Short this morning are true.
Was sagte und wie wandte sich Tony Blair? Ich sag nix, sagte Tony Blair. Aber jeder traut es ihm und seinen Mannen zu. Die Frage ist nur, was macht der Staat mit den Informationen, die er sich durch seine Sicherheitsdienste beschafft? Wem nützen die überhaupt? Im Fall Tony Blair wissen wir es ja inzwischen.
Der 24. September 2002 war ein besonderer Tag in Großbritannien. Tony Blair trat vor die Presse und legte den Journalisten eine Dokumentation mit vielen Zahlen und Hinweisen auf die Existenz von Massenvernichtungswaffen im Irak vor. Die Medien reagierten prompt. Saddam Hussein, so hieß es, kann, wenn er wirklich wollte, biologische und chemische Waffen innerhalb kürzester Zeit abwerfen. Der Schreck und Horror, der darauf folgte, war groß. Das von Tony Blair vorgelegte Dossier war Ergebnis ausführlicher Geheimdienstrecherchen und akademischer Forschung. Der Kronzeuge dafür, der inzwischen durch Selbstmord dahingeschiedene Wissenschaftler und UN-Abrüstungsexperte David Kelly. Doch, wie sich die meisten von uns erinnern, reichten die im Geheimdienstdossier enthaltenen Details nicht aus, um die Wankelmütigen innerhalb der Labour-Partei vom Sinn eines Angriffs auf den Irak zu überzeugen. Und wohl deshalb legte Tony Blair im Dezember 2002 nach. Es würde höchstens 45 Minuten dauern, bis Saddam seine Massenvernichtungswaffen mobilisiert hätte. Das reichte. Die Abstimmung für eine Beteiligung der Briten verlief im Sinne der Regierung. Der nachträglich angefertigte sogenannte Hutton-Untersuchungsbericht in der Sache bestätigte, Regierung und Medien hatten übertrieben. Der Kern der ganzen Affäre, so schrieb das britische Wirtschaftsmagazin Economist, sei folgender. Die Regierung hatte eine Entscheidung für den Krieg gegen den Irak weit vor der parlamentarischen Abstimmung getroffen. Für Blair ging es nur noch darum, die entsprechenden Geheimdienstinformationen um den Entschluss herum zu drapieren. Und die Medien waren so dumm, sich daran zu beteiligen. Kaum hatte Blair diese Sache mit Blessuren einigermaßen überstanden, wurde ein anderer sogenannter Secret Service Fuck-up bekannt. Noch vor der großen UN-Debatte in Sachen Kriegsentscheidung gegen Saddam Hussein musste Tony Blair seinen obersten Richter Lord Goldsmith von der gesetzlichen Legitimität der Entscheidung überzeugen. Wie er das machte, das kann zurzeit nur vermutet werden. Nahe liegt aber das bekannte Muster. Solange Informationen sammeln und an die richtigen Leute weiterreichen, bis die eigene gewünschte Beweislage unterstützt wird. Da niemand aus dem Blair-Kabinett mit Schlapphut und Trenchcoat Abhörgeräte installieren wird, benutzte man den britischen Geheimdienst dafür. Und der soll, so vermutet der Guardian und eine ehemalige britische Ministerin, Kofi Annans Telefon, das von Hans Blix und vielen anderen Antikriegsvertretern in der UN abgehört haben. Die vorläufige Schlussfolgerung aus alledem zog der Daily Telegraph vorgestern. Erstens, es hat eine bedrohliche Verrohung der Geheimdienstsitten stattgefunden und zweitens, der Premierminister verliert im Dschungel von Informanten den Überblick und darunter leidet die Demokratie. Und was die britischen Geheimdienste angeht, so steht es dort nicht zum Besten. So vergaßen zum Beispiel hohe MI6 und MI5-Angehörige kürzlich ihre Laptops mit allen Daten der Spionageabteilungen einfach nach dem Suff im Pub. Und einige Lauschexperten des Headquarter in Caversham meldeten sich bei der BBC, um in Interviews freimütig über Strukturen und Abhörpraktiken zu erzählen. Das alles lässt die Regierung aber irgendwie unbeeindruckt. Schnell werden die Dienste weiter ausgebaut. Vor einer Woche annoncierten MI5 und MI6 5000 neue Stellen in den Katakomben der Macht. Noch erstaunlicher, nach nur 2 Tagen lagen bereits 18.000 Bewerbungen vor. Ausschreibeschluss ist übrigens der 16. März.
Das hat schon seine eigene Ironie, selbst wenn so viel schief geht wie beim britischen Geheimdienst. Der Staat ist und bleibt ein Informationsjunkie. Er ist süchtig nach Daten über seine Bürger und wenn es die Bürger anderer Staaten sind, umso besser. Das war ein Bericht von Uwe Westphal. Muss uns das eigentlich schrecken? Irgendwie schon, oder? Wenn selbst ein Kofi Annan keinen Schutz vor Lauschangriff genießt, abgehört wird von einem Staat, der ja auf der Achse der Guten liegt, wer soll dann uns Normalos schützen? Die Verfassungsrichter haben es diese Woche dankenswerterweise versucht, aber die Informationsgier des Staates können Richter nicht wirklich einschränken. Die Selbsttäuschung der Handelnden übrigens auch nicht.
Es gab zwei eiserne heilige Regeln, zwei Tabus. Zum einen die Treue gegenüber den Quellen, den Informanten. Unverbrüchliche Verschwiegenheit bis in die 15. Generation. Zum anderen die Prüfung und Einschätzung hereinkommender Informationen durch Fachleute am Schreibtisch. Ganz wie im Journalismus. Und wer dieses System stört, zerstört die Grundlagen. Die Geheimdienste sind dazu da, der Regierung die unbequeme Wahrheit zu sagen. Wenn sie das nicht dürfen, wenn die Regierung ihnen sagt, was sie zu sagen haben, etwa findet Belege dafür, dass Saddam Terroristen ausbildet, dass er beim Anschlag auf die Twin Towers die Hand im Spiel hatte, dann untergräbt man den Sinn der Dienste. Mittlerweile weiß es die ganze Nation. Bush hatte Blair schon im Frühjahr 2003 zugeflüstert, er würde mit oder ohne Europa und die Vereinten Nationen in den Krieg ziehen. Wenn man die Wahrheit verschweigt, wird das Schweigen zur Lüge. Blairs Lüge hatte damit zu tun, dass er von der eigenen Grandiosität überzeugt ist. Er ist wie Don Giovanni. Er glaubt etwas in dem Moment, in dem er es sagt.
Und das sagt John le Carré. Der Mann muss es wissen, er ist schließlich der beste Chronist des britischen Geheimdienstes. HR1, der Tag über die Informationsgier des Staates. Die ist in Westeuropa und Nordamerika noch größer geworden seit dem 11. September. Das war der Super-GAU der CIA und seither ist nun wirklich keiner mehr sicher vor Lauschangriff. Vor der Manipulation der Daten ist allerdings auch niemand sicher, selbst wenn es um Krieg oder Frieden geht.
Noch gibt es kein abschließendes Urteil darüber, ob schlampige Geheimdienste oder Manipulationen der Regierung zur krassen Fehleinschätzung des irakischen Gefahrenpotenzials geführt haben. CIA-Chef Tenet machte aber unlängst deutlich, an uns hat es nicht gelegen.
Analysts differed on several important aspects of these programs. They never said there was an imminent threat.
Die Geheimdienstexperten waren sich uneins über Saddams angebliche Waffenprogramme, haben nie von einer unmittelbaren Bedrohung gesprochen. Aus dem Mund der Regierung klang das vor dem Krieg ganz anders. Von Beweisen für ganze Lager von Massenvernichtungswaffen, militärische Nuklearprogramme und Verbindungen zu Al-Qaida war die Rede. Nichts davon konnte bis heute bewiesen werden. Zwei Untersuchungsausschüsse des von den Republikanern dominierten Kongresses haben deswegen bereits vor Monaten die Arbeit der Geheimdienste aufs Korn genommen. Ein völlig falscher Ansatz, schimpfen Demokraten und Geheimdienstexperten. So auch der Ex-CIA-Analytiker und hochrangige Terrorismusexperte des Außenministeriums Johnson.
It implies that the intelligence community was giving bad information.
Das klingt ja gerade so, als ob die Geheimdienste der Regierung schlechte Informationen geliefert hätten und die arme, naive Bush-Regierung von bösen und unfähigen Analytikern an der Nase herumgeführt wurde. Fakt ist, die gelieferten Informationen waren meist richtig. Bleibt die Frage, was man daraus macht. Manipulationsvorwürfe sind immer wieder auch von hochrangigen Regierungsmitarbeitern zu hören, vor allem aus dem Außenministerium. Weiterer Vorwurf, die Bush-Regierung habe die Geheimdienstarbeit umstrukturiert, um Einfluss auf die Ergebnisse nehmen zu können. Demokraten wie Senator Rockefeller fordern, das endlich zu durchleuchten. Das Problem ist herauszufinden, ob die Regierung neben den eigentlichen Geheimdiensten alternative Quellen genutzt hat, um zu bekommen, was sie hören wollte und daraus dann überzogene Behauptungen konstruiert hat. Hat sie, sagt der investigative Journalist Seymour Hersh. Er hat wochenlang recherchiert, mit Dutzenden hochrangigen Regierungs- und Geheimdienstmitarbeitern gesprochen. Grundlegende, jahrzehntealte Mechanismen der Geheimdienstarbeit seien gezielt außer Kraft gesetzt worden.
The whole story really is about how intelligence was handled in this White House.
Es ist die Art, wie diese Regierung mit Geheimdienstinformationen umgeht. Von Anfang an wurde jedwede negative Information über Saddam ohne Überprüfung oder Analyse direkt nach ganz oben weitergeleitet.
Analysis was shoved to the leadership.
Die goldene Regel, nur mehrfach überprüfte und verifizierte Analysen zu Rate zu ziehen, sei nicht mehr befolgt worden. Im Weißen Haus und im Pentagon haben konservative Falken laut Hersh die sonst üblichen Arbeitsprozesse der Geheimdienste vielfach einfach ignoriert. Funktionierende Filter lahmgelegt. Die Zusammenarbeit mit verantwortlichen Geheimdienstspezialisten wurde verweigert, Informationen direkt angezapft und eigenständig interpretiert. Trotz vehementer Widersprüche von erfahrenen Analysten. Während Vizepräsident Cheney bei der CIA Druck machte, baute sich Verteidigungsminister Rumsfeld mit dem Büro für spezielle Pläne, OSP, gleich eine eigene Organisation auf. Ein Schattengeheimdienst, sagen Kritiker. Jane Kotowski hat selbst als Analytikerin dort gearbeitet, berichtet von direkter Kooperation mit dem Vizepräsidenten unter Umgehung der sonst üblichen Kanäle.
The OSP and Dick Cheney have done a spectacular job.
Das OSP und Dick Cheney haben Bevölkerung und Kongress spektakulär in die Irre geführt. Das Sahnehäubchen wäre nun, den Geheimdiensten die Schuld zuzuschieben. Beim Vorwurf, der Irak produziere weiter Massenvernichtungswaffen, verließ sich das OSP unter anderem auf Aussagen exilirakischer Flüchtlinge. Obwohl diese ein starkes Eigeninteresse am Sturz Husseins hatten und nicht nur von der CIA als völlig unglaubwürdig eingestuft wurden. Die Anfang 2003 vorgelegte Geheimdiensteinschätzung zum Irak klang entsprechend bedrohlich. Eine Studie der Carnegie-Stiftung spricht offen von verwerflicher Einflussnahme der Regierung. Zahlreiche für die Regierung unbequeme Analysen, die keine Bedrohung sahen, wurden einfach ignoriert. Widerstand und Mahnungen der CIA-Analysten gegen voreilige Schlüsse, vor allem des Vizepräsidenten, waren irgendwann zusammengebrochen. Monatelang waren sie von Cheney gegängelt und gedrängt worden, brauchbare Bedrohungsszenarien aufzuzeigen, so Journalist Hirsch.
You had an acute amount of frustration.
Die Geheimdienstmitarbeiter waren frustriert, die Moral lausig. Die Regierung stellte permanent unbestätigte Vermutungen als Realität dar. Egal, wie oft sie Weißem Haus, Pentagon oder Vizepräsidenten sagten, die Informationen taugen nicht, sie wurden trotzdem benutzt. Die Frage nach der letztendlichen Verantwortung wird vielleicht nie, frühestens aber nach der Präsidentschaftswahl geklärt. Der jüngst auf massiven Druck widerwillig von der Regierung eingerichtete unabhängige Untersuchungsausschuss wird erst 2005 einen Bericht vorlegen. Seine Aufgabe, die Arbeit der Geheimdienste prüfen. Nicht aber auch die Rolle der Regierung, wie von der Opposition gefordert.
Aus Washington, Christoph Graben-Heinrich. Was die CIA an Daten zusammentrug, das musste als Begründung für den Irakkrieg herhalten. Nun wurden dummerweise Massenvernichtungswaffen aber nicht gefunden. Natürlich und verständlicherweise verteidigt die CIA ihre Berichte. Professor Wolfgang Hertle, Sie sind Statistiker an der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sater.
Das Beispiel des Irakkriegs zeigt, jede Regierung kann sich aus Datenmaterial das andere erheben, das zusammenschustern, was sie wünscht. Dagegen ist doch kein Statistiker dieser Erde gefeit, oder?
Offensichtlich nicht. Daten lassen sich filtern, lassen sich verschieben, sind ja nur Zahlen, die sich nicht mehren können. Und ein Statistiker kann nur appellieren, Daten in ihrer originalen Version, in ihrer Originalität möglichst transparent darzustellen.
Wenn Sie als Statistiker zum Beispiel an der Humboldt-Universität Daten an Dritte weitergeben, sagen wir den Berliner Senat, dann geben Sie Informationen aus der Hand und haben dann keinen Einfluss mehr drauf, was mit Ihnen geschieht.
Ich unterliege natürlich als Wissenschaftler der Ethik als Wissenschaftler und kann nicht einfach Daten ungeprüft an Dritte weitergeben, es sei denn, es gibt eine dienstwegliche oder dienstrechtliche Notwendigkeit.
Andererseits sind Statistiken ja auch nur dann sinnvoll, wenn jemand die Daten richtig interpretiert. Kennen Sie Beispiele, wo die Daten stimmten, aber die Interpretation vollständig falsch war?
Ja, ein Beispiel, was auf der Hand liegt, ist das Challenger-Unglück. Es gab Telefonate zwischen der Firma, die diese sogenannten O-Ringe herstellte, und die Interpretation auf der Seite der NASA war nicht richtig. Es hatte sich um ein falsches statistisches Modell gehandelt in dem Falle, was dann zu dieser Entscheidung führte, die Challenger starten zu lassen, obwohl das statistische Modell klar die Wahrscheinlichkeit eines Unfalles als sehr hoch prädizierte.
Sind Sie sich als Statistiker selber immer bewusst, Daten sind nie so eindeutig, wie sie erscheinen?
Dafür gibt es viele Beispiele, dass Daten nicht so sind, wie sie erscheinen. Der Statistiker versucht aus theoretischer, methodischer, mathematischer Sicht dann die Daten zu korrigieren, sodass sie wieder so erscheinen, wie sie zu erscheinen haben. Wir versuchen natürlich das Beste, die Modelle so zu kalibrieren, dass sie die originalen Hypothesen wirklich überprüfbar machen.
Versteht außer Ihnen als Fachmann jemand die Modelle?
Sicher. man braucht bloß die Tageszeitung aufschlagen und sicher werden Sie auf sehr vielen Seiten, nicht nur im Wirtschaftsteil, Grafiken, Tendenzlinien, Histogramme, Barcharts sehen. Jeder argumentiert mit statistischen Darstellungen und die sind wiederum Basis weitergehender Modelle.
Das ist ein entscheidender Satz. Jeder argumentiert mit seinen Statistiken. Also man kann sie herziehen für diese oder jene Begründung.
Eine Statistik kann in den Schatten oder in das Licht gestellt werden.
Ja.
Und je nach Lichteinfall erscheint dieselbe Zahl, obwohl es dieselbe Zahl ist, einfach eben dunkler oder heller. Und insofern ja, unterliegen auch natürlich Zahlen gewissen Sichtweisen.
Der Staat sammelt Daten, HR1 der Tag sagt heute Abend, mit wahrer Gier. Er ist ein Informationsjunkie. Das behaupten wir nicht frei schwebend, sondern unserer Meinung nach zeigt das schon die Tatsache, dass es in jedem Bundesland statistische Ämter gibt. Warum braucht denn der Staat so viele Daten und auch persönliche Daten über seine Bürger?
Ja, der Staat ist ja nicht entscheidungsfähig, wenn er keine Datengrundlage besitzt. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die nur entschieden werden können aufgrund von präzisen Daten. Denken Sie an die Regionalforschung, denken Sie an Städteplanung, denken Sie an Raumregionalplanung. Um eine Autobahn zu bauen oder ein Schwimmbad zu bauen, müssen einfach Zahlen erhoben werden über die Anzahl der möglichen Schwimmer oder der möglichen Fahrzeuge, der Nachfrage. Und das wiederum passiert auf der Basis bestehender Datenbanken.
Sie forschen an der Humboldt-Universität. Mhm. Hatten Sie schon mal das Gefühl oder waren Sie schon mal in einer Situation, wo Sie dachten, was passiert eigentlich mit den Statistiken, die ich hier aus der Hand gebe?
Nun, ich muss sagen, ich war Sprecher eines Sonderforschungsbereiches, der Statistik, Quantifikation und Simulation ökonomischer Prozesse. Wir beschäftigten uns insbesondere mit quantitativen Finanzmarktdaten und haben etwas mehr in meinem Fachgebiet mehr Transparenz und mehr Präzision in das Funktionieren von Finanzmärkten gebracht. Insofern fühlte ich mich sehr wohl, wenn ich meine Modelle und meine Daten veröffentlichte. Ich hatte nicht das Gefühl in meinem Feld, dass ich
dass
missbraucht worden sind.
Mhm. Ja. Professor Wolfgang Hertle, vielen Dank, schönen Abend noch.
Ja, danke.
Der Staat und seine Informationsgier. Der führt diese Informationsgier ihn häufig in unsere Schlafzimmer, wenn nicht gerade Verfassungsrichter das verbieten. Die Informationsgier führt den Staat aber manchmal auch in Fallen, aus denen er nur schwer rauskommt. Ein Beispiel. John le Carré, wir haben ihn vorhin schon zitiert, der hat das mal wunderbar beschrieben in seinem Spionageroman Das Russlandhaus. Die Handlung ist, da bekommt die CIA die Information, dass die russischen Atomraketen alle Schrott sind. Na, da war vielleicht der Teufel los.
Und hier die schwerwiegenden Meinungen unseres Expertenteams. Und die Schlussfolgerung? Clive, ich will Ihnen was sagen. Spülen Sie sich die Toilette so runter. Und Ihren Mann gleich mit.
Ist das Ihre Meinung, Russell?
Meine Meinung? Wissen Sie, unsere Experten haben festgestellt, dass dieses Notizbuch sehr schnell geschrieben wurde oder sehr langsam. Von einem Mann oder einer Frau. Im Ernst oder im Scherz. Der Schreiber war Rechtshänder oder Linkshänder. Er war Wissenschaftler und doch kein Wissenschaftler. Und was meine Meinung ist, für Experten ist keine Toilette tief genug.
Nur weiter so, Russell.
Das Problem ist nur, eine Menge Leute mit hochdotierten Posten laufen Gefahr, ihre Pfründe zu verlieren und am Hungertuch zu nagen. Und das alles nur wegen dieser verdammten Notizbücher. Wenn die russische Militärmaschine stillsteht, kommt die amerikanische ebenfalls zum Stillstand. Ihre Raketentriebwerke sind der letzte Müll. Damit kommen die im Ernstfall nicht mal aus den Silos raus. Und ihre Fernsteuerungssysteme sind auch nur Scheiße. Davon wollen unsere Kunden aber nun mal nichts hören. Hm. Großer Gott, musste ich wirklich hierher kommen, um Ihnen das zu sagen?
Das Russlandhaus, verfilmt mit Sean Connery und Michelle Pfeiffer. Schöne cineastische und literarische Fiktion. Aber wie war es eigentlich im kommunistischen Moskau wirklich? Was wusste zum Beispiel der kommunistische Staat über sich selbst? Peter Schulze, Sie waren ein Jahrzehnt in Moskau für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Guten Abend.
Guten Abend.
hätte der KGB wissen können und müssen, dass der Kommunismus am Ende ist?
Oh, geahnt hat er es und er hat versucht, auch etwas dagegen zu tun. Wenn wir uns vergegenwärtigen, die Phase der 70er Jahre, das war das goldene Zeitalter des Sowjetkommunismus. Es gab Kaviar und keine Schlangen und alles blühte und die Menschen waren froh. Und heute, praktisch 20 Jahre danach oder 30 Jahre fast danach, erinnert sich die Gesellschaft immer noch an diese goldene Zeit. Und die ging zu Ende, 78 beginnt mit der Invasion in Afghanistan, der ungeheuren Überrüstung. Wir hatten die Kurzstrecken- und die Mittelstreckenkrise, die auch auf Deutschland überschwappte mit der Friedensbewegung und so weiter und so fort. Und in diesem Zusammenhang könnte man eins feststellen, dass die Wachstumsraten der russischen Wirtschaft trotz ungeheurer Anspannung von Ressourcen, sowohl physisches Kapital, Menschen als auch monetäres Kapital, einfach nicht mehr mithielten. Und in diesem Zeitraum der End-70er Jahre begannen Analysen beim KGB zu zirkulieren, was geschehen könnte, wenn diese Entwicklung nicht gestoppt wird.
Und was, also Sie haben es ja nicht gesehen und wahrscheinlich außer den Generalsekretären der KPdSU sonst niemand. Aber man kann ahnen, was stand denn da drin?
Ja, was da drin stand, dass das Land reformiert werden müsste. Und man hat eine Entscheidung getroffen in dem sehr veralteten, vergreisten Politbüro, allerdings auch einen Greis zum Generalsekretär zu machen. Das war der damalige KGB-Chef Juri Andropow, der hat 67 bis 82 die Geschicke des KGBs geleitet hat.
Sehen Sie da eine innere Verbindung, dass der KGB aufgrund seiner perfiden Überwachungsmethoden im ganzen Land wusste oder Bröttels? Und dann kommt ein Ex-Geheimdienstchef oder ein Geheimdienstchef an die Spitze des Staates. Glauben Sie, dass das arrangiert war?
Na, natürlich ist das arrangiert worden. In Russland lief nichts ohne Arrangement und es lief nichts ohne Mitsprache des KGB. Und der KGB war die einzige Institution, die diesen zerfallenen, maroden und immer mehr korrupten Staat, der sich übrigens damals schon in der Brezhnev-Zeit krimineller Handlanger bediente, irgendwo wieder eine Gegenmacht, eine Staatsautorität, eine gesellschaftliche Orientierung geben konnte. Und nicht umsonst ist ja auch das Andropowsche Reformpaket, das leider nicht bis zum Ende implementiert werden konnte, weil Andropow praktisch nur 15 Monate Generalsekretär war, dann verabschiedet worden und es wurde versucht, eine Art von Gegenbewegung und Gegensteuerung gegen diese Zerfallstendenzen zu beleben. Und Gorbatschow, der Zögling von Andropow, ist praktisch ebenfalls in diese Entwicklung hineingebracht worden und sah sich auch teilweise als Vollstrecker und Fortsetzer des Andropowschen Reformprozesses.
Sie meinen also, Gorbatschow und Andropow waren die Geheimwaffen des KGB, um den Niedergang des Kommunismus aufzuhalten?
Ja, es waren ja keine Geheimwaffen, es waren ja öffentliche Waffen, weil sie auch öffentliche Ämter bekleideten.
Nee, aber ich meine mit Geheimwaffen, die haben sich ja nicht hingestellt und haben gesagt, wir handeln hier im Auftrag des KGB.
Nein, das natürlich nicht. Aber sie waren jeder in seiner Art und Weise die Antwort, die der KGB entwickelt hatte, mit der russischen, beziehungsweise in diesem Fall mit der sowjetischen Malaise fertig zu werden. Bei Andropow ein ganz klares Setzen auf administrative Reform, Stärkung der Staatsautorität, der Verlotterung Einhalt zu gebieten. Und das wird unterbrochen durch den frühen Tod und dann durch ein einjähriges Interregnum, als man diesen alten Tschernenko zum Generalsekretär machte, der überhaupt nichts mehr bewegte und Gorbatschow dann 85 an die Macht kam, Generalsekretär wurde und er setzte zum ersten Mal auf etwas, was damals völlig unmöglich war, aber das konnte nur mit Abdeckung und Absicherung des KGBs eingeleitet werden, nämlich auf die Öffnung der Gesellschaft.
Interessante Spekulation. Peter Schulze, vielen Dank. Wem nutzen die Informationen, die der Staat über seine Bürger sammelt? Der KGB wusste, dass der Kommunismus am Ende war und konnte es doch nicht aufhalten. So wie die CIA vor dem 11. September wusste, dass islamische Terroristen die größten Feinde der USA sind. Und doch konnten die Geheimdienstler Anschläge nicht verhindern, trotz der vielen, vielen Daten.
Wenn Lori Van Auken den dicken Untersuchungsbericht mit dem blauen Einband in die Hand nimmt, sieht sie rot. Ihr Mann starb am 11.09.2001 in den Trümmern des World Trade Centers. Denn in dem Report stehen Aussagen von FBI-Beamten, Mitarbeitern der Einwanderungsbehörde und Geheimdienstlern, die klarmachen, dass man die Attacken unter Umständen hätte vermeiden können.
In 95, a plane might be crashed into CIA headquarters.
Bereits 1995 hatten Antiterror-Spezialisten darüber spekuliert, dass ein Flugzeug ins CIA-Hauptquartier gesteuert werden könnte.
In 96, some key Al-Qaeda operative might fly to the United States from Afghanistan.
Eine ähnliche Warnung gab es ein Jahr später, indem man durchspielte, dass ein Al-Qaeda-Mitglied das Weiße Haus mit einer Maschine attackieren würde. Und 1998 ist die Rede davon, dass ein Flugzeug ins World Trade Center fliegen könnte.
Al-Qaeda plans to fly an explosive-laden plane from a foreign country into the World Trade Center.
Alles in allem werden in dem Bericht des Kongresses 12 Warnungen aufgelistet, und zwar für den Zeitraum 1994 bis 2001. Beunruhigt waren nur Beamte auf den untersten Ebenen. In den Zentralen von FBI, CIA und anderen Nachrichtendiensten wurden die Bedenken schlichtweg ignoriert. Das ist nicht verwunderlich. Die USA haben so viele verschiedene Behörden, die Geheimnisse sammeln und auswerten, dass selbst Experten den Überblick verloren haben. Da ist das Bundeskriminalamt FBI, das eine Antiterroreinheit und eine Spionageabwehrabteilung hat. Das Außenministerium unterhält eine Spezialabteilung für die Analyse von Geheimdienstmaterial. Das Pentagon hat gleich mehrere Geheimdienste ihrer verschiedenen Waffengattungen. Die Drogenabwehrpolizei, der Zoll, die Einwanderungsbehörde und, kein Witz, das Landwirtschaftsministerium sammeln ebenfalls geheime Informationen. Der größte Teil dieser Infos landet beim Zentralen Nachrichtendienst CIA. Der filtert und analysiert und gibt das Ganze unter anderem ans Weiße Haus und ans neue Ministerium für Heimatschutz weiter. Aber wie das so ist bei Geheimdiensten, am liebsten behält man noch was für sich. Das gilt vor allem für den größten und geheimsten aller US-Dienste, der National Security Agency. Die NSA hat ihr Hauptquartier in Fort Meade, eine halbe Autostunde nördlich von Washington. Hier arbeitet man nicht mit Agenten wie die CIA, sondern ausschließlich mit hochmoderner Elektronik. Mit einer Kette von teuren Satelliten rund um den Erdball, Stückpreis 1 Milliarde Dollar, und Horchposten in befreundeten Ländern Europas, Asiens, Afrikas und Lateinamerikas ist man zu jeder Zeit in der Lage, Zehntausende von Funksprüchen, Telefonaten, E-Mails, Faxen, verschlüsselten Daten und Handygesprächen gleichzeitig zu belauschen. Das gab General Michael Hayden, Chef der NSA, gegenüber dem CBS-Fernsehen zu.
You eavesdrop on people's communications.
That would be simply put, it's not the phrase that we use, but again, were involved in signals intelligence.
Abgehört werden alle, Freund und Feind. Satelliten der sogenannten Trumpet-Generation laufen auf einer extrem flachelliptischen Umlaufbahn. Wenn sie sich aus der weitesten auf die kürzeste Entfernung einschränken, können sie unter anderem den Funkverkehr von Schiffen, Flugzeugen und Fahrzeugen aufnehmen. Im Hauptquartier der NSA stehen die schnellsten und teuersten Computer, die man bauen lassen kann. Sie springen auf bestimmte Codewörter an. Wenn zum Beispiel jemand in Frankfurt oder London den Namen Bin Laden oder die Schlüsselwörter Drogen und Terror erwähnt, nehmen die Geräte das automatisch auf. Da pro Tag Millionen Daten ankommen, kann es manchmal Tage, wenn nicht gar Wochen dauern, bis sie ausgewertet werden. Unser Geschäft ist schwieriger geworden, erklärt General Hayden, denn viele Diktatoren und Terroristen wie Bin Laden haben bessere und ausgefeilte Kommunikationsmethoden als zum Beispiel die alte Sowjetunion.
In a previous world order, our primary adversary was the Soviet Union, an oligarchic.
Man muss die eigenen Abwehrmethoden ständig verfeinern. Und deshalb haben die fliegenden Radarscanner auch noch Kameras mit Wechselobjektiven an Bord. Der Standard-Weitwinkelobjektiv liefert das sogenannte Big Picture, eine ganze Stadt zum Beispiel. Zur genaueren Kontrolle kann man einen Supertele einschalten, das Objektive am Boden von weniger als einem Meter Größe unterscheiden kann. Trumpets können bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit Objektive wie Panzer oder Raketen aufspüren, sogar dann, wenn sie in einem Wald versteckt sind. Zu einer anderen Spähflotte gehören Satelliten mit dem Codenamen Schlüsselloch. Sie haben bis zu 7 Tonnen Treibstoff an Bord und können so gut wie überall hin manövriert werden. Der Filmhersteller Kodak hat die elektronischen Kameras entwickelt, die eine Auflösung von bis zu 10 Zentimetern erreichen sollen. Mit dieser Technik lässt sich zum Beispiel erkennen, was für Waffen ein Mensch trägt. Der Nachteil aller Satelliten, man muss sie lenken und in Position bringen, und dabei kann wertvolle Zeit verloren gehen. Dennoch konnte man in der Vergangenheit dank der elektronischen Spionage Drogendealer aus Kolumbien und Terroristen ausfindig machen und sie in den USA vor Gericht stellen. Aber alle US-Geheimdienste versagten erbärmlich bei der Suche nach Massenvernichtungswaffen im Irak und bei der Vorhersage der Terroranschläge vom 11. September 2001, was deutlich macht, dass ein Land in seiner eigenen Sammelwut auch ersticken kann.
Aus Washington, Gunnar Schulz-Burke. Seit dem 11. September ist in den USA die Angst groß. Seither explodieren aber auch die Renditen der US-Sicherheitsfirmen, die ihre Überwachungstechnologie in alle Welt verkaufen. Und seit dem 11. September ist die Kontrollsucht der Regierung Bush richtig explodiert. Selbst die Datenerhebung von Wissenschaftlern ist in ihr Visier geraten.
Wenn Wissen Macht ist, dann ist Wissenschaft ein wichtiger Hebel zum Regieren. Das scheint die Logik des Weißen Hauses zu sein. Top-Wissenschaftler in den USA haben sich in einem Protestbrief öffentlich über systematische Verzerrungen und Unterdrückung wissenschaftlicher Ergebnisse durch die Bush-Regierung beschwert. Behörden und Expertengremien, die die Regierung eigentlich beraten sollen, damit diese fundierte politische Entscheidung treffen kann, würden immer stärker bedrängt. Ziel sei es, zurückzuhalten, was der Regierung unbequem erscheint, nicht den politischen Vorstellungen entspricht. Es hat sich ein Muster von irritierenden Vorfällen herauskristallisiert. Dabei ist es wichtig, dass die politischen Entscheidungsträger möglichst objektive wissenschaftliche Informationen bekommen. Die haben doch Auswirkungen auf Entscheidungen, die Gesundheit, Umwelt und Lebensbedingungen aller Amerikaner beeinflussen. Neil Lane, ehemaliger Vorsitzender der Nationalen Wissenschaftsstiftung, gehört zu den Unterzeichnern. Deren Liste liest sich wie das Who is Who der amerikanischen Wissenschaft. Nobelpreisträger, Universitätspräsidenten, Träger des Nationalen Wissenschaftspreises. Die Vorwürfe gegen das Weiße Haus, aufgeführt in einer dicken Studie, sind mannigfaltig und wiegen schwer. Aktive Verdrehung wissenschaftlicher Ergebnisse, Zensur, Maulkörbe für Wissenschaftler in Diensten der Regierung, die Auflösung kritischer Beratergremien. Das Ausmaß der Manipulation und Unterdrückung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch die Bush-Regierung sei ohne Beispiel, so der Report. Ich habe noch nie erlebt, dass es solche Bemühungen gab, Wissenschaft zu verändern, Erkenntnisse zurückzuhalten, Experten von Beratergremien fernzuhalten oder die Gremien aufzulösen, wenn sie nicht in Einklang mit den politischen Ansichten der Regierung stehen. Die Bush-Regierung tut offensichtlich einiges, um die Wissenschaft vor ihren Karren zu spannen, setzt ihr politische Daumenschrauben an. Globale Erwärmung, Luftreinheit, Klima, Krebs, Atomenergie, Umweltgifte. Nur einige der Forschungsbereiche, aus denen es Beschwerden über systematische Einmischung gab. Eingegriffen wird so früh wie möglich. Bereits ein internes Memo der Nationalen Umweltbehörde EPA wollte die Regierung so stark verwässern, entscheidende Passagen streichen, dass die EPA aus ihrem veröffentlichten Bericht das Kapitel zur globalen Erwärmung komplett strich. Die Leiterin trat kurz darauf frustriert zurück. Unmöglich, urteilt Wissenschaftler Lane.
It's highly inappropriate to have top-down.
Es ist absolut unangemessen, dass von oben Vorschriften über Details oder Formulierungen gemacht werden. Das Weiße Haus hat doch gar nicht die nötige Expertise, um diese oft hochkomplexen Sachverhalte zu beurteilen. Die dafür zuständigen Behörden hingegen haben das entsprechende Wissen. Nobelpreisträger Rowland, ausgezeichnet für seine Studien zu Ozon in der Atmosphäre, klagt. Der internationale wissenschaftliche Konsens über globale Erwärmung werde vom Weißen Haus bewusst ignoriert. Offizielle Regierungsberichte seien entsprechend zensiert worden. Generell scheint zu gelten, die Regierung versucht zu unterdrücken, was nicht ihren Vorstellungen entspricht. Nicht nur die Ergebnisse werden frisiert, unbequeme Regierungsberater müssen gehen. Im Expertengremium zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Blei wurde kurzerhand die Hälfte der Mitglieder ausgetauscht. Erfahrene Wissenschaftler wurden abgesetzt, die Neumitglieder waren zum Teil direkt von der entsprechenden Industrie angeheuert worden. Der Plan, die Höchstgrenzen für Bleigehalt zu senken, war somit vom Tisch, klagt Dr. Goldman von der Hopkins-Universität. Sie zweifeln einfach an grundlegenden wissenschaftlichen Studien, obwohl sie davon gar keine Ahnung haben. Ihre Aufgabe ist es, jedwede Aktion zu verzögern oder zu verhindern. Das Weiße Haus weist alle Vorwürfe von sich. Politische Entscheidungen würden auf der Grundlage bestmöglicher wissenschaftlicher Erkenntnisse getroffen. Klingt bekannt. Genauso argumentiert die Regierung, wenn es um die nicht gefundenen irakischen Waffenlager und die Kriegsbegründung geht. Alles sei anhand bestmöglicher Informationen entschieden worden.
Ein Bericht von Christoph Graben-Heinrich. Auch das gehört offenbar zur Informationssucht von Staaten. Wehe, wenn nicht der gewünschte Stoff geliefert wird. Nils Zurawski, Wissenssoziologe in Hamburg. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Sauter.
Tatsache ist, Informationen allein sind noch nicht Wissen. Die CIA hatte Informationsbrocken über Terroristen, damit aber noch kein Wissen. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Unterschied?
Information ist ja das alles, was wir sammeln, was wir wissen, was Kameras oder über lesen können oder was abgehört wird im Rahmen von Überwachungsmaßnahmen. Aus Datennetzen und so weiter. Aber das steht ja in gar keiner Organisation. Also um aus Informationen Wissen zu machen, müsste man es erstmal ordnen, müsste man die Informationen ordnen, also in Kategorien versehen, wozu brauche ich eigentlich welche Informationen, was will ich damit machen, was ist der Hintergrund, wofür ich Informationen sammle. Denn Information kann ja so oder so etwas bedeuten, je nachdem in welchem kulturellen, sozialen oder auch meinetwegen politischen Kontext es angesammelt ist. Also Informationen als solche sind erstmal nur Worte, Daten, Bilder, Töne. Ohne es zu ordnen, wird daraus aber kein Wissen, kann man es nicht anwenden. Man weiß gar nicht, was man damit machen sollte.
Helfen denn Computer weiter zu ordnen, zu sichten, Informationsmanagement zu betreiben?
Computer helfen massiv dabei, denn die sind unheimlich schnell, sie können schnell rechnen und sie können nach vorgegebenen Parametern bestimmte Dinge filtern, zuordnen, Kategorien anlegen oder ein Ordnungssystem, wie wir das alle kennen von unseren Ordnern zu Hause. Mhm. Sie helfen dabei, aber irgendjemand muss ja diese Parameter einmal festlegen. Das heißt, diese Parameter selbst beruhen schon auf eine Idee, auf eine Ideologie vielleicht, das, was man gerade in dem Beitrag auch gehört hat, was nicht passt, passt auch nicht, also was nicht gewünscht ist, wird eigentlich entweder unterdrückt oder es passt einfach nicht dazu und ist nicht wünschenswert. Diese Kategorien aber sind zwingend oder verleiten dazu, das ist auch notwendigerweise so, dass sie vereinfachen.
Mhm.
Man hat einen breiten Wuß und es muss dann irgendwie passen. Wenn man eine Kategorie hat, die alles passt, dann ist man so weit wie vorher. Also muss man Unterkategorien schaffen, in die einzelne Informationen passen, also möglichst, was weiß ich, mit 90 oder 100% oder eben noch weniger Prozent da reinpassen und nicht in den anderen Ordner, sodass man es anschließend wiederfindet und sagen kann, okay, jetzt haben wir alles dazu oder was annähernd dazu passt in Ordner A, B, C, D und so weiter. Dabei können Computer helfen, aber sie generieren darüber natürlich auch eine neue Kategorien, an die man sich dann im Anschluss wieder halten muss. Also beim Beispiel Überwachung oder Lauschangriff kann man solche Kategorien erstellen nach Kriminalität oder nach verdächtigen Populationen, Personen. Man muss aber da auch wieder vereinfachen, denn man versucht ja im Vorwege zu klären, könnte etwas dazu passen, weiß aber nicht den Kontext, in dem das passiert. Und dann der Abgleich zu machen wird halt immer wieder schwierig, was auch dazu führt, dass gerade bei diesen Rasterfahndungen oder Computerfahndungen auch immer wieder jede Menge Datenschrott anfällt und falsche Personen verdächtigt werden können.
Also so objektiv sind Informationen nie. Es kommt immer auf die Menschen dran an, die sie interpretieren, einordnen und selbst der Computer ist nur so gut, wie man ihn füttert.
Ja, also Wissen ist im Grunde, zu einem ist Wissen organisierte Informationen,
ja.
Zum anderen ist es aber auch immer abhängig einmal von der Frage, was will ich eigentlich damit? Wozu brauche ich die Informationen? Was ist mein Ziel? Was weiß ich vorher schon? Was will ich erreichen? Und dann lässt sich das eben auch Informationen manipulieren. Aber auch, welche Ideologie steckt, Ideologie steckt dahinter, was für Kategorien ich haben möchte. Also möchte ich zum Beispiel bei irgendeiner Überwachung oder bei dem Datensammeln herausfinden, die Nationalität, die ethnische Zugehörigkeit, wie man das nennen möchte, von Leuten, oder ist mir das eigentlich egal? Das heißt, wenn man mit solchen Begriffen operiert, dann ist auch die Richtung, in die sowas geht, ziemlich vorgegeben und eine andere vielleicht ausgeschlossen.
Herr Zurawski, vielen Dank.
Bitte sehr.
Ich wäre so gerne ein kühner Kämpfer für das Gute. Ich stünde für das Recht ganz vorne an der Front. Wer für den Staat bereit, mit aller meinem Mute. Und so beherzt wie 007 James Bond. Doch leider war aber keine Staatsmacht nicht willkommen, weil die aufrichtiger Courage nicht bedarf. Noch nicht mal bei der Stasi haben sie mich genommen. Und auch in Pullach waren sie auf mich geschaut. Im nächsten Leben möchte ich eine Wanze sein, im Abwehrkampf gegen alles Schlechte. Möchte gegen das Verbrechen eine Lanze sein, im nächsten Leben möchte ich eine Wanze sein, ein edler Streiter für Gesetz und Rechte. Ich sehe endlich einen Sinn in meinem Dasein, wonach ich schon beim Pubertieren eifrig blähte. Der Cosa Nostra und der Mafia könnte ich nah sein, am liebsten hinter einer Raufaser-Tapete. Ich könnte lauschen, wenn sie heimlich konspirieren und sich erschießen einfach so nach dem Café. Wenn sie die Leichen dann knieabwärts betonieren und sie beseitigen im kühlen Kochelsee. Im nächsten Leben möchte ich eine Wanze sein, im Abwehrkampf gegen alles Schlechte. Möchte gegen das Verbrechen eine Lanze sein, im nächsten Leben möchte ich eine Wanze sein, ein edler Streiter für Gesetz und Rechte.
Im nächsten Leben eine Wanze, das war ein Ausschnitt aus dem Programm der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, 1998 beim Bayerischen Rundfunk aufgenommen. Was die Kabarettisten damals noch nicht wussten, der durchschnittliche Londoner wird 300 Mal von einer Überwachungskamera aufgenommen, jeden Tag. Jedenfalls schreibt das das amerikanische Time Magazine in seiner neuesten Ausgabe. Professor Spiros Tsimitis, Jurist und Datenschutzexperte an der Frankfurter Uni, wir haben heute Nachmittag ein Gespräch aufgezeichnet. Und ich fragte ihn, erhöht Videoüberwachung, wir haben sie ja auch in Hessen, erhöht das die Sicherheit?
Die Folgen sind, wie ich immer wieder auch lese und höre, ganz verschieden. Die eine Folge ist, dass in ganz bestimmten Bereichen, in denen zum Beispiel Drogenkriminalität zu beobachten war, die entsprechenden kriminellen sozusagen Handlungen zurückgehen, weil sie anderswo verlagert werden. Man kann dann darüber streiten, ob dadurch die Sicherheit letztlich erhöht wird, aber man kann feststellen, dass in diesen Bereichen, etwa in unmittelbarer Nähe bestimmter Bahnhöfe, das zurückgeht. Die zweite Folge aber, die mir auch sehr zu denken gibt, ist die, dass wenn man die Leute fragt, haben sie etwas dagegen, sind sie damit einverstanden, die Zahl derjenigen ständig steigt, die sagt, wir haben nichts dagegen, weil sich ohnehin nichts ändert und wir längst daran gewöhnt sind, dass so etwas geschieht.
In Deutschland soll ein biometrisches Datenregister aufgebaut werden, das mit allen anderen Personendaten, die der Staat hat, verknüpft werden kann. Erhöht das Sicherheit?
Nein, das erhöht die Sicherheit bestimmt nicht, denn das ist wiederum die Tendenz, wie wir sie in letzter Zeit sehr gut verfolgen können, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Reform des Telekommunikationsgesetzes. Man richtet immer größere Datendepots ein. Das hängt damit zusammen, dass man nicht mehr an die Strafverfolgung denkt, sondern an die Prävention von Straftaten. Wenn es aber um die Prävention geht, sind die Grenzen verwischt, dann sammelt man sozusagen so viel man kann, in der Hoffnung, dass man es eines Tages auch doch noch gebrauchen wird.
Italien führt im Frühjahr den elektronischen Ausweis ein. Ist das Misstrauen des Staates größer geworden oder hat sich nur die Technik verändert?
Sie müssen immer sehen, dass wir es mit einer Technologie zu tun haben, die sich ständig wandelt und die ständig neue Möglichkeiten bietet. Immer dann, wenn diese neuen Möglichkeiten auftauchen, wird sofort darüber nachgedacht, was könnte man mit ihnen alles anfangen, gerade im Rahmen der Prävention, und immer dann ist man auch versucht, sie zu nutzen, gleich viel, ob sie etwas bringt oder nicht. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Beim Europäischen Parlament wird zurzeit über eine Technologie diskutiert, die in den Vereinigten Staaten entwickelt worden ist und die präsentiert wird als die neueste Form des Lügendetektors. Man liest gleichsam Gehirnströme ab und kann von diesen Gehirnströmen angeblich ersehen, ob jemand sich auf kriminelle Handlungen vorbereitet oder zu kriminellen Handlungen geeignet ist. Sie sehen, ich will jetzt nicht darüber diskutieren, ob das geht oder nicht. Die schlichte Tatsache, dass man so etwas präsentiert, zeigt Ihnen, dass wir es mit einer Technologie gleichsam ohne Grenzen zu tun hat.
Und nicht nur das, aus den USA, wo die ganze neue Informationstechnologie ja herkommt, gibt es jetzt auch Programme, die in unstrukturierte Daten aus elektronischen Briefen, normalen Briefen und Webseiten Struktur reinbringt, also die versucht, in Berge von Papier Sinn zu bringen. Wer kann das noch überhaupt kontrollieren?
Das kann letztlich niemand kontrollieren. Ich will noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es kommt nicht nur auf die Technologie an, auf die man ganz besonders achten muss in diesem Zusammenhang, sondern es kommt auch darauf an, dass wir mittlerweile eine Verlagerung zu tun haben. In den 70er Jahren war es so, dass der Blick sich vor allem auf den Staat, den gläsernen Menschen, den Überwachungsstaat richtete. Seit den 80er Jahren ist es aber so, dass sich der Schwerpunkt verlagert hat in den privaten Bereich. Nehmen Sie die Kundenkarten zuletzt, nehmen Sie diese eingebauten Chips in die einzelnen Waren in den großen Warenhäusern.
Das hat eine ganz bestimmte Konsequenz. Die besteht darin, dass Datensammlungen entstehen, die vordergründig den einzelnen privaten Unternehmen etwas bringen sollen, die letztlich aber sich genauso eignen, wenn es um persönliche Profile geht, die auch die Sicherheitsbehörden gebrauchen. Das heißt, in einem Bereich, in dem primär der Staat angeblich nicht zu finden ist, ist der Staat sozusagen von Anfang an mit dabei und man wird gleichsam doppelt registriert und auch doppelt beobachtet.
Auf der einen Seite baut der Staat täglich höhere Heuhaufen von Daten auf. Andererseits erstickt er daran nicht eines Tages. Ist nicht unsere Hoffnung, dass die Informationen ihn überwältigen?
Wissen Sie, mit dieser Hoffnung leben wir seit den 70er Jahren. Und ich stelle immer wieder fest, dass diese Hoffnung niemanden davon abhält, noch mehr zu machen. Und dass wir es letztlich dann damit zu tun haben, dass wir immer zu bereinigen suchen, was schon gesammelt worden ist. Ja. Ich bin eher dafür, dass man tatsächlich endlich die Frage stellte, ob in einer Gesellschaft wie der unseren nicht das Prinzip sein muss, dass dort, wo alles gesammelt wird und alles sozusagen auch gefunden werden kann, der Verzicht auf Informationen die Grundvoraussetzung einer demokratischen Struktur ist.
Noch einmal, Herr Simitis, am Schluss. Ich möchte verstehen, was das ist. Hat sich nur die Technik verändert oder hat sich das Selbstbild, das Wesen des Staates verändert? So viel Information war ja noch nie. Und so viel Sammelgier.
Ja, gleichzeitig aber denken Sie, dass die Vorstellung, wir müssten zum Beispiel in unserer Gesellschaft Kriminalität effizienter bekämpfen, dazu führt, dass man jede Technik dazu nutzt, um diese Effizienz zu steigern. Wenn man gleichzeitig sagt, ich will vorbeugend handeln, Kriminalität also gar nicht erst aufkommen zu lassen, dann sammle ich ihm voraus. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vor nicht allzu langer Zeit hat Scotland Yard allen Ernstes einen Plan ausgetüftelt, der dann auch im europäischen Rahmen diskutiert worden ist, präventiv die genetischen Fingerabdrücke aller Männer zu sammeln, um bei einer Vergewaltigung sofort den Täter feststellen zu können. Daran können Sie ja sehen, dass man eigentlich so denkt, dass es nur auf die Daten kommt und man meint, man würde dann sicherlich die Kriminalität bekämpfen können. Ein Staat aber, der alles sammelt, weil er meint, alles verhindern zu können, ist ein totalitärer Staat.
Die Informationssucht des Staates war heute Thema in der Tag. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.